Herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und mit mir dabei JP. Hi.
Hi, grüß dich, Nico.
Ja, heute geht's um unser Herzensthema, würde ich fast sagen, Docker.
Nicht ganz.
Nicht ganz?
Nee, Docker alleine nicht, aber die Welt, die Docker mitbegründet hat, auf jeden Fall.
Alles klar, aber worum es bei Docker geht, das werden wir in der Folge auf jeden Fall klarstellen. Und jetzt könnte man sich eine Frage stellen, so eine alte Technologie, du hast vorhin gesagt, über 11 Jahre alt, warum sollten wir da überhaupt noch eine Docker-Folge machen? Vielleicht sollten wir das zuerst mal klarstellen.
Ja, finde ich auch. Also, als wir uns das erste Mal über die Folge unterhalten hatten, war uns ja beiden relativ schnell klar, auch wenn Docker vielleicht 2013 auf der PyCon irgendwie vorgestellt wurde als Side-Note vom Salman Hikes, dass wir immer mehr und mehr in Berührung kommen mit Containerisierung. Das merken wir vor allen Dingen auch, dass nicht nur Softwareunternehmen mittlerweile containerisieren, sondern auch in deinem Umfeld, in meinem Umfeld, kleinere Unternehmen dazu manchmal gezwungen werden, manchmal aber auch eigenständig anfangen wollen, Dinge zu containerisieren, weil sie merken, okay, wir wollen es ein bisschen leichter haben, wir wollen nicht diese klassischen monolithischen Applikationen haben. Und das war der Ursprungspunkt zu sagen, okay, komm, wir machen nochmal eine Docker-Folge.
Jetzt hast du schon mal das Wort containerisieren in den Mund genommen und viele könnten dabei ja an Schiffscontainer denken, die sich auf irgendeinem Frachter befinden. Was ist denn Containerisierung?
Workloads anders zu betrachten wie in eine klassische VM. Bedeutet, wenn ich eine VM habe, dann nutze ich Ressourcen, also eine virtuelle Maschine, dann nutze ich Ressourcen auf einem Hypervisor, der dafür da ist, mir Ressourcen bereitzustellen. Sage, ich möchte beispielsweise 4 CPU haben, ich möchte 8 GB RAM haben und x Anzahl an Storage. Dann habe ich meine VM und kann dann mein Windows aufsetzen oder mein Linux aufsetzen. Und der Container braucht eben nicht diese Hülle. Der Container sagt, ich brauche jetzt x Anzahl Ressourcen, liebe Hypervisor, lass mich mal hochfahren. Das ist vor allen Dingen für die Softwareentwicklung ein Game Changer gewesen, weil wir viel, viel schneller Code entwickeln können, weil wir es viel, viel schneller testen können. Nicht nur auf dem Server, sondern auch auf meiner lokalen Maschine. Das heißt, wenn ich ein Linux habe, selbst bei einem Windows, kann ich mit einem Docker Desktop relativ schnell und einfach entwickeln, ohne dabei diesen Overhead an Hypervisor mit VM oder sonstiges zu haben.
Alles klar, also eine komplementäre Technologie zu virtuellen Maschinen, VMs, Container, die leichtgewichtige Variante, die sich gewisse Systemprozesse teilen. An dem Punkt haben wir jetzt wirklich die absoluten Grundlagen und jetzt kommen wir zu Docker. Was ist denn dann Docker in diesem Falle?
Spannende Frage. Wir haben mal in irgendeinem Vortrag ein bisschen philosophiert und sinniert über das Thema, was ist Docker oder wie können wir es relativ schnell und einfach erklären. Docker ist der Hypervisor für Container. Glaube ich, die einfachste Erklärung, wenn wir das Ganze mal vergleichen mit dem VMware-Universum, wo wir uns ja doch auch sehr wohlfühlen. Der ESX ist der Hypervisor für VMware. Ja, und so ähnlich kann man beschreiben, Docker ist der Hypervisor für Container.
Jetzt kommt natürlich mit dieser neuen Welt und den neuen Möglichkeiten mit Docker gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile mit. Wenn wir jetzt erstmal gucken, vielleicht Vorteile, was bringt mir das jetzt, wenn ich Docker einsetze?
Ich finde es schön, dass wir von der neuen Welt sprechen in der Technologiebranche, wo wir von einer mindestens 11 Jahre alten Technologie sprechen. Neue Welt hört sich für uns immer so, keine Ahnung, es gibt Software-Companies, die arbeiten seit wahrscheinlich 30 Jahren mit Containern. Ja, Docker ist einfach nur eine weitere Abstraktion, die mehr Möglichkeiten und einfachen Zugriff auf Container bietet. Und viele Unternehmen arbeiten schon ewig lang mit Docker und ewig lang mit Containern. Und neue Welt ist einfach nur das Mindset und die Gedankengänge von vielen Leuten verändern sich gerade so ein bisschen. Und gerade in Deutschland merke ich das. Sie sagen, okay, ich komme jetzt nicht mehr drum rum, Container zu nutzen. Ich muss das jetzt tun. Ja, ich bin fremdgetrieben, ich muss jetzt Container einsetzen. Deshalb ist es umso wichtiger, den Mut zu fassen, da reinzugehen und zu verstehen, okay, was sind jetzt meine Vor- und Nachteile? Ja, warum brauche ich einen Container? Es ist Portabilität. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich kann den Container, egal wo, egal wie, weil er Cloud-Native ist, einfach wieder deployen. Ich habe nicht diesen Hypervisor-Tag, dass ich jetzt sagen muss, hey, ich habe eine VMware, VM, die muss ich jetzt auf einem VMware-Stack beispielsweise wieder hochfahren, ja. Ich kann den Container auf einem Betriebssystem, ob der jetzt bei einem Hyperscaler läuft, ob der bei mir lokal läuft, ob der in meinem Rechenzentrum läuft oder egal wo er läuft, einfach hochfahren. Ich brauche nur das Image, brauche die Daten, die kann ich per Backup wiederherstellen oder die kann ich auch per Mountpoint setzen oder sonstiges. Ich brauche nur das und ich kann den Container hochfahren. Ich habe sonst keine Restriktionen. Ich brauche eine Ubuntu-VM, also eine Linux-based VM und der Container läuft. Mehr brauche ich nicht. Das heißt, die Portabilität ist schon mal ein großes Plus.
Das heißt jetzt auch von der Architektur, auch wenn wir das jetzt nicht implizit erklärt haben, die ist relativ simpel. Ich habe meinen Docker-Host, ja, da habe ich einen Docker-Daemon, also dieses letztendlich Docker-Betriebssystem, das sich an die Kernprozesse im Betriebssystem natürlich anflanscht und mir dann den Betrieb der Container ermöglicht auf diesem gleichen Host. Und du hast gerade noch Registry gesagt. Vielleicht, dass wir das noch erklären, wie das in dem Zusammenhang steht. Weil, wie wichtig ist eine Registry?
Also für den Start ist eine Registry gar nicht so wichtig. Ich meine, Docker bietet eine eigene Registry mit. Das heißt, da werden die Images geladen. Aber wir bewegen uns im Open-Source-Umfeld. Das heißt, jeder kann Teil für das Projekt beitragen. Ob das jetzt Leute sind, die dokumentieren und hier auch nochmal ganz klar der Aufruf, ja. Helft dabei, in der Open-Source-Community zu unterstützen. Selbst wenn ihr keine Ahnung vom Programmieren habt, kurze Side-Note, ihr könnt auch dokumentieren. Das ist nämlich das, was wirklich viel Arbeit bedarf, nicht den Code schreiben, sondern das Dokumentieren. Aber das nur kurz am Rande. Die Registry stellt sicher, dass die Images, die man selbst benutzt, auch verifiziert sind. Das heißt, wir bauen jetzt ein Image für eine Applikation wie eine Nextcloud beispielsweise, ein kleines Open-Source-DMS. Dann bauen wir das Image und verifizieren auch, dass wir Code in das Image einfügen. Und das storen wir in unsere Registry. In der Docker Registry ist es so, Docker verifiziert oder stellt sicher, dass eben kein Schadcode eingeschleust wird in die Source-Quellen, so dass wir eben nicht ein Update ziehen und auf einmal irgendeinen Schadcode mit in die Applikation reinladen. Und das macht eine Registry.
Alles klar. Danke dafür. Was hast du noch an Vorteilen?
Die schnelle Bereitstellung. Ich kann einen Docker-Container, bleiben wir mal bei der Applikation Nextcloud, die Nextcloud installieren auf einem klassischen Linux-System, kann mittlerweile jeder, es gibt tolle Anleitungen im Internet, nutze ich das auf VM-Basis, brauche ich wahrscheinlich ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden. Nutze ich das als Container, brauche ich 10 Minuten. Warum? Weil die Images im Endeffekt schon vorbereitet sind, die ich nutzen kann von Docker als Beispiel und ich muss nur ein paar Konfigurationen tätigen, ja, so lange bis die Applikation up and running ist. Das heißt, ich muss sagen, okay, was für ein Release möchte ich einspielen? Wie soll die Instanz heißen? Worüber soll die Instanz erreichbar sein? Und eben, wo sollen meine Daten abgelegt werden? Nach diesen Einstellungen kann ich schnell und einfach mit einem Docker Compose beispielsweise oder auch einem Docker Run die Installation von dem Container starten und ja, 20, 30 Sekunden später ist der Container up and running mit Datenbank und allem drum und dran.
Ja, da merkt man einen gewaltigen Unterschied, 2 Stunden oder 10 Minuten. Und vor allem hat man das Ganze ja dann auch sehr gut beschrieben und portabel, wie du es gesagt hast. Man kann es ja jetzt nicht nur auf der einen VM, die man irgendwie jetzt vielleicht auch händisch installiert hat, ja nicht über CLI, sondern man hat es zusammengeklickt, was ja eh nicht reproduzierbar ist. Und dadurch hat man in 10 Minuten auch gleich ein Manifest, das man halt, ja, und dokumentiert hat. Ja, wie du es auch gerade gesagt hast. Und ja, Leute, dokumentiert, ganz wichtig. Das war einmal was funktioniert, es ist doch kein Erfolg, es sollte öfters funktionieren und wir haben es jetzt auch mit CrowdStrike mitbekommen, von heute auf morgen kann mal der Ernstfall eintreten und wenn man dann nicht weiß, wie man im Notfall nochmal die Sachen ans Laufen bekommt, dann ist der Geschäftsbetrieb gefährdet, das wollen wir nicht.
Ja, ich meine, wie lernen wir am nachhaltigsten und da finde ich, das ist noch ein weiterer persönlicher Vorteil, den ich in Docker sehe, indem wir reproduzieren, immer wieder den Sachverhalt oder immer wieder die Thematik wiederholen. Beim Container, keine Ahnung, wie oft ich die Container auch hoch und runter fahre. Keine Ahnung, wie oft ich mit den Compose-Files arbeite, wie oft ich den Container hoch und runter fahren muss, um eben die Applikation so bereitzustellen, wie ich möchte. Wenn ich mit Variablen arbeite, wenn ich mit Environment-Files arbeite, das heißt, wenn ich eben bestimmte Daten nicht in dem Compose-File halten möchte, dann sind es immer wieder Tries, hoch und runter fahren, hoch und runter fahren, hoch und runter fahren. Und dadurch lerne ich den Umgang mit den Befehlsketten, also mit dem Befehlstoolset, mit der CLI von Docker. Damit lerne ich aber auch immer mehr und mehr zu verstehen, wie funktioniert denn dieses Image. Und bei einer VM ist es so, ich installiere das in der Regel einmal und dann kümmere ich mich um das Patchen und das Warten von der VM, wenn sie in meinem, ja, wenn sie in meinem System beispielsweise läuft. Und das finde ich ein total wichtiger Punkt.
Super. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Nachteile und die Herausforderungen schauen, die Docker mitbringt, was ist da so auf deiner Top-List?
Die Leute glauben immer noch, es ist zu komplex. In meinem Kopf ist das alles einfach. Einer der größten Nachteile ist, und man sieht es, die Leute sind vorsichtig beim Thema Container. Die sind noch ein bisschen zurückhaltend. Das ist das, was ich oft merke. Wir sprechen hier nicht von Software-Companies, ja. Wir sprechen von dem deutschen Mittelstand als Beispiel. Die sagen, oh, Container brauche ich jetzt noch nicht so unbedingt, also wage ich mich nicht dran, auch wenn er meinen Workload extrem verschlanken und vereinfachen könnte. Ein weiterer Nachteil ist tatsächlich die Thematik, dass auch wenn es über Umwege möglich ist, man immer Root-Berechtigung braucht, um Docker betreiben zu können auf einem Linux-Host. Und das ist natürlich ein Security-Aspekt. Ja, ich muss Root-Berechtigung einem User geben. Das heißt, dadurch, dass er dann halt auch Zugriff auf den Kernel hat, weil der Container läuft ja direkt auf dem Kernel und wird nicht nochmal virtualisiert, haben wir einfach Security-Aspekte. Und das muss schon gut designt sein und gut abgehoben sein, um da eben die Lücken zu schließen, die entstehen können, wenn man keine Ahnung hat, was man macht und einfach nur mit ein paar Docker-Run-Befehlen arbeitet und sagt, okay, jetzt steht meine Plattform, alles cool.
Was gibt's noch, vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich möchte jetzt skalieren? Hilft mir Docker dabei? Kann ich das über mehrere Hosts hinweg ausfallsicher betreiben oder gibt's da vielleicht auch ein paar Herausforderungen?
Da gibt's auf jeden Fall Herausforderungen. Docker ist kein Orchestrator. Docker hatte einen Orchestrator, beziehungsweise hat immer noch einen Orchestrator mit Docker Swarm. Das ist so ein bisschen die Thematik, die du gerade beschreibst, begründet hat. Ja, das Plattform-Orchestrieren hat Docker mit Docker Swarm initiiert und ist dann in Konkurrenz mit einem anderen Tool geraten, Mesos. Und dann kam noch ein anderes Tool, das nennt sich Kubernetes. Und dieses Tool hat wohl das Rennen gewonnen. Nichtsdestotrotz, die Docker Swarm Community baut weiter fleißig an Docker Swarm. Auch wenn es ursprünglich deprecated ist, es gibt immer noch eine kleine Community, das betreibt. Aber Orchestrierung ist die Möglichkeit, Container-Workloads ausfallsicher zu betreiben und auch gerade in einem hohen Maße, wenn ich mit vielen, vielen Containern arbeite, zu managen.
Und ich denke, das sind auch so Themen dann, nicht nur Ausfallsicherheit, sondern Load Balancing, gewisse Service-Meshes über Services hinweg natürlich Verbindungen zu schalten, die dann an einer Oberfläche konfiguriert werden können. Also all das, was im Kubernetes-Universum stetig wächst und sich weiterentwickelt, ist bei Docker, über Docker Swarm natürlich auch in einem kleinen Ökosystem vorhanden. Und das passt vielleicht jetzt auch ganz gut zu unserem nächsten Punkt, nämlich Anwendungsfälle, weil es hängt natürlich immer von dem Anwendungsfall ab, ob Docker, Docker Swarm oder Kubernetes halt dann auch die richtige Containerlösung ist. Da gehen wir jetzt einfach mal in die Anwendungsfälle rein und gucken uns mal an, was JP, du vielleicht in letzter Zeit mit deiner umfangreichen Projekterfahrung zum Leben erweckt hast, würde ich fast sagen, weil die Technologie auf dem Papier liest sich ja immer ganz toll, aber letztendlich die Sachen wirklich lauffähig dann in einer bestehenden Infrastruktur oder beim Kunden sicher und produktiv herzustellen, das ist nicht so einfach. Ja, und da gibt's manchmal Nächte, die man sich um die Ohren schlägt, weil man Speziallösungen braucht, wie zum Beispiel Identitätsquellen anbinden, gewisse Sachen automatisieren und Verbindungen herstellen oder Interoperabilität, APIs, das ist ja auch so ein Thema. JP, ich habe jetzt so ein bisschen den Input gegeben. Was hast du da so in letzter Zeit gemacht?
Relativ viel. Wir als Unternehmen haben uns dazu entschieden, alles, was wir jetzt neu bauen, zu prüfen, ob wir es containerisiert bauen. Alles, was wir als Services reinreichen, zu prüfen, ob wir es containerisiert bauen und dann als Service einreichen, weil wir eben die Portabilität haben wollen. Ja, wir alle wissen, dass die Zeit, also dass das letzte, sage ich mal, Dreivierteljahr, wenn man mit einem der größten Hypervisor-Herstellern der Welt zusammengearbeitet hat, sehr, sehr unsicher oder sehr viele Unsicherheiten hervorgerufen hat. Und da ist Portabilität in meinen Augen ein extrem wichtiger Punkt. Das wollen wir erreichen, indem wir halt so viel wie möglich containerisieren. Da kommen dann so Sachen auf uns zu wie, Wir betreiben aktuell, ich glaube, 6 oder 7 Git-Instanzen. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, wir betreiben das alles auf einem Kubernetes, aber da wir den Need nicht hatten, bis zum jetzigen Zeitpunkt mit Kubernetes alles wegzuorchestrieren und ein Kubernetes-Cluster zu hosten für Service-Anwendungen oder sonstiges, haben wir uns dazu entschieden, weil es auch immer wieder Insellösungen waren, die wir bauen mussten. Wir bauen jetzt ein Setup für einen Git mit einer Open-Identity-Quelle. Das heißt, wir haben eine Open-Identity-Quelle noch mit eingebaut und wir haben uns nicht für Keycloak entschieden, sondern für Authentic entschieden, weil Authentic halt LDAP-S konnte damals noch. Jetzt mit Entra-ID könnte man wieder zurückgehen, aber Authentic finden wir eigentlich ein bisschen besser, auch wenn die Community bei Keycloak deutlich größer ist und man auch, du hattest es vorhin mal angesprochen, im Netz relativ viel für Keycloak findet und gar nicht so viel für Authentic. Aber da geht man durch und mit dem nötigen Know-how, was man sich dann anarbeitet, findet man schon in der Regel eine Lösung. Und das sind halt die Stacks, die wir dann in verschiedene Kundensegmente gebaut haben, damit die Kunden mit ihrer Azure Active Directory Domain kommunizieren können, damit sie die Vorteile von Azure Active Directory nutzen können mit Open Source in Verbindung. Nämlich, sie können mit der GitLab CLI arbeiten. Ja, wir müssen nicht irgendwelche hochsicherheitskritischen Portfreigaben setzen. Wir können tatsächlich mit den CLI-Commands arbeiten und das mit einem zweiten Faktor hinten dran, den wir über einen Open Identity Provider mit bereitstellen. Ja, mit Entra-ID, wie gesagt, haben wir das Ganze jetzt umgebaut. Wahrscheinlich könnte man mit Entra-ID das Ganze auch ohne einen Open Identity Provider betreiben, aber wir haben uns einfach für diesen Stack entschieden.
Alles klar, also das war jetzt der Use Case Codeverwaltung im eigenen Unternehmen als Insellösung containerisiert mit Anbindung an bestehende Identitätsquellen, damit man sein Active Directory nutzen kann, um entsprechende Gruppen zu definieren, die dann halt eben in gewisse Bereiche des Gits reinkommen, um dann ihren Code zu speichern, abzurufen und anzubinden. Mhm. Und das habt ihr jetzt quasi als, oder hast du als Insellösung entwickelt, containerisiert. Das bedeutet, das kann man jetzt natürlich nicht nur bei einem Kunden nutzen, sondern customizen und vielleicht noch ein bisschen anpassen und schnell bei anderen Kunden bereitstellen.
Ja.
Wie sieht es da aus mit Updates und Betriebskonzept? Wie halte ich das Teil am Leben? Das wäre vielleicht noch interessant.
Wir arbeiten gerade an einem Betriebskonzept. Das Update von einem Container ist relativ einfach. Ich lade das neue Image runter. Ich verändere, wir arbeiten mit Docker Compose beispielsweise. Ich verändere die Version im Docker Compose-File und fahre den Container wieder hoch. Ich fahre kurz runter, ich fahre ihn wieder hoch und das Update ist gesetzt. Das heißt, ich komme halt auch sehr schnell dieses leichte Hochfahren. Ja, wenn ich eine Vollapplikation betreibe, die nicht containerisiert ist und ich mache ein Update drauf, ja, schau dir mal ein Windows-Update an, wie lange das teilweise dauert, wie lang die Maschine offline ist. Das kann ich alles umgehen, indem ich das halt containerisiere und kann viel schneller wieder back in production gehen und habe viel geringere Downtime-Zyklen.
Super. Hast du da noch einen Anwendungsfall, den du teilen möchtest?
Ja und nein. Wir haben uns lang auch damit auseinandergesetzt, weil wir ja auch große Dokumentenmanagementsysteme oder Dokumentenplattformen haben, wie beispielsweise einen Jira, wie einen Confluence, die immens viele Möglichkeiten zur Automatisierung bieten, aber nicht für jeden einfach auch aus lizenztechnischen Gründen eine sinnvolle Anwendung sind. Ja, wenn ich mir ein kleines Unternehmen angucke, wie eine 5-6-Mann-Bude, die müssen nicht starten mit einem Confluence. Sie können es natürlich machen, wenn sie den Cashflow im Hintergrund haben, um das zu betreiben. Oder vielleicht auch das Know-how haben oder eventuell jemanden an der Hand haben, der es für sie betreibt. Aber für so jemand haben wir uns Gedanken gemacht und bauen Open-Source-Varianten wie einen Bookstack, wie eine Nextcloud, die einfach Dokumentenverwaltungssysteme anbieten. Und das Ganze haben wir halt auch mit in den Stack integriert, sodass wir es schnell und einfach deployen können.
Vielleicht jetzt nochmal Infrastruktur und Container. Wenn wir da nochmal gucken, bei diesen Anwendungsfällen kommen ja vielleicht auch gewisse Voraussetzungen mit, um das Ganze effizient zu betreiben. Was siehst du denn, was brauche ich denn in der Infrastruktur überhaupt, Docker ins Leben zu rufen?
In meinen Augen braucht man nicht viel mehr aus einem Linux-Host, der eben Docker-kompatibel ist. Dann installiere ich meinen Docker-Host und bin up and running. Ich kann relativ schnell in den Start kommen. Zumindest, wenn ich interne Applikationen betreiben möchte. Wenn wir das Ganze schon ein bisschen professionell aufbauen, fühle ich mich in der Regel ganz wohl, wenn wir ein Konstrukt aufbauen mit beispielsweise einer Perimeter-Firewall wie einer pfSense obendrauf oder einer OpenSense, weil es halt auch Open Source ist natürlich. Ich hau ganz gerne einen Load Balancer hinten dran in Form von einem Nginx-Manager als Beispiel, einem Proxy-Manager, um eben das Proxying für meine Applikationen zu gewährleisten. Und dahinter kommt der Docker-Host und dann kann ich hoch und runter spinnen, wie ich Bock habe. Das finde ich ein schönes Konstrukt, was wir auch im Build-Prozess mit Ansible automatisiert haben.
Ja, klasse. Okay, klar. Ich brauche in der Infrastruktur natürlich CPU, Speicher, Netzwerkressourcen, wie du gerade gesagt hast, dann ein gewisses Security-Konzept. Und du empfiehlst natürlich Linux, geht natürlich immer auch in Windows, aber da Richtung Open Source etc. gibt es natürlich einige Vor- und Nachteile. Daher, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein.
Da eine kurze Anekdote. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, wir haben vor kurzem eine Anfrage gehabt, hey, wir müssen Container bereitstellen, wir wollen das Ganze, wir wollen einen Docker installieren und zwar auf Windows ist die Vorgabe. Und ich habe das meinem Kollegen vorgelesen und mein Kollege guckt mich so an und sagt, JP, soll ich dir mal was sagen? Ich so, ja, sag's, ganz frei raus. Nein. Und damit ist er gegangen. Ich bin kein Freund davon, gerade wegen der Berechtigungsthematik. Gibt es viele Probleme, die mit Windows auftauchen, deshalb nur, weil man vielleicht Respekt oder nicht den richtigen Zugang zu Linux hat oder nicht genau weiß, wie man es vielleicht aufsetzen sollte oder sonstiges, sollte man sich nicht gezwungen fühlen, Windows zu nutzen. Also man sollte schon mutig sein.
Danke für diese Ausführung. Und manchmal ist ein klares Nein einfach nötig und das sollten wir alle lernen, wenn wir was identifizieren, was nicht taugt. Dann kann man mal Nein sagen und das muss jetzt nicht nur im Beruflichen, sondern kann auch im Privaten sein. Also das bringt einen vielleicht auch manchmal weiter, wirklich zu seiner Meinung dann zu stehen. Cool. Ansonsten, was jetzt ganz gut natürlich überleiten passt und wo du mir die Steilvorlage geliefert hast, ist Linux. Und womit müssen sich denn zum Beispiel langjährige VMware-Administratoren denn dann beschäftigen, um ja ebenso Docker-Cloud-Engineers vielleicht zu werden, die sich dann mit anderen Technologien beschäftigen? Was würdest du den Leuten empfehlen? Linux.
Also, sorry, dass ich jetzt das ehrlicherweise auch nicht der ultimative Linux-Crack. Ich fühle mich aber sicher im Umgang mit Linux, im Betreiben und Betreuen von Linux-Systemen. Das auf jeden Fall. Und ich bin auch von der Windows-Welt gekommen vor, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahren, weil ich gedacht habe, ach, guck mal, es ist klicky-bunti, ich kann was auf was klicken, es passiert irgendwas, das ist toll, ich muss gar nicht verstehen, wie es im Hintergrund funktioniert. Aber vielleicht greife ich nochmal das auf, was wir besprochen hatten in dem Thema, was ich so cool an Containern finde, nämlich das Auf- und Abbauen, das Auf- und Abbauen. Das ist auch das, so wie ich früher Lego gebaut habe, als Beispiel. Ich habe mir die Vorlagen angeguckt und habe gebaut. Und irgendwann habe ich gesagt, das sieht nicht so aus, wie ich will. Abgebaut, neu gebaut, Iterationszyklen mit eingebunden. Schon als kleines Kind, ohne zu wissen, wie es ausgesprochen wird oder wie es auch geschrieben wird. Iterationszyklen sind für die Wiederholung und für das Bauen eines Produkts extrem wichtig. Und so bin ich an die Linux-Thematik auch rangegangen. Ich habe es abgebaut, aufgebaut. Und du musst in meinen Augen verstehen, wie ein Container funktioniert, wie er ins Ökosystem eingebunden wird, um ihn sinnvoll betreiben zu können. Und das funktioniert auf Windows nicht so gut, wenn ich Clicky-Bunti habe, wo ich auf Sachen draufklicke und Magic happens. Ja klar, aber willst du es administrieren, musst du zumindest mal die Grundprinzipien verstehen, warum die Magie passiert. Deshalb möchte ich in die Docker-Welt einsteigen oder möchte ich generell in die Container-Welt einsteigen, empfehle ich Docker, weil es einfach ist, weil die Community groß ist, weil es total viel Inhalt dazu gibt. Das kann ich auch auf Windows. Kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Möchte ich mich weiterentwickeln und möchte ich nach vorne kommen und möchte mit dem Trend der Zeit gehen, der ganz klar in meinen Augen auf Containerisierung zugeht, dann muss ich mir die Frage stellen, möchte ich das weiter als Windows-Administrator, so wie ich das aktuell bin? Kann ich bestimmt auch. Ich meine, Windows, Microsoft bietet für ganz viele Use Cases mittlerweile Lösungen. Es gibt mittlerweile sogar, glaube ich, Web-GUIs oder ich glaube mit dem Docker-Host auf Windows kannst du auch direkt, ohne mit der CLI zu kommunizieren, deine Container deployen. Ja, das macht der Host dann für dich. Funktioniert alles. Aber ohne die Grundprinzipien zu verstehen, finde ich schwierig.
Genau, das heißt, also wie du gerade gesagt hast, klar, die Grundlagen von Docker erlernen, aber ganz viel praktische Erfahrung sammeln. Ja, Projekte, Labs, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, das Hands-on dann iterativ weiterzuentwickeln und zu dokumentieren, wie du ja auch zu Beginn gesagt hast. Also die Sachen, die man erlernt hat, vielleicht irgendwo mit Kommentaren sich aufzubehalten, dass wenn man mal wieder zur gleichen Situation kommt, das schneller und einfacher lösen kann und sich da so ein Verzeichnis aufbaut. Dann, klar, wir haben schon Folgen drüber gemacht, Online-Kurse, gewisse Plattformen bieten ja da tolle Möglichkeiten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Link in die Shownotes packen und, wie du auch gesagt hast, Teil einer Community werden. Und das können auch Community-Events sein oder gewisse Netzwerke. Man kann auf Twitter oder wie es ja jetzt heißt, x.com, kann man zum Beispiel Kelsey Hightower folgen und dann so ein bisschen mitbekommen, mit dem Zahn der Zeit gehen. Und sonst gibt es auch eine Menge Events. Vielleicht hast du da noch das ein oder andere Event in Deutschland, das du empfehlen kannst, wo du schon teilgenommen hast und wo du sagst, hey, da lernt ihr was, da trifft ihr die coolen Leute.
Auf jeden Fall die Container Days. Das ist immer mein Highlight im Jahr. Einfach in Hamburg. Die Leute sind cool drauf. Es wird über spannende Sachen gesprochen. Dieses Jahr kommt übrigens Kelsey Hightower. Freue ich mich schon sehr drauf. ja, auf jeden Fall.
Ja, wie geil.
Ich würde die Container Days empfehlen, wenn man sich wirklich mit Containern auseinandersetzt. Da geht es nicht nur um Docker, sondern da geht es um alles im Container-Universum.
Also auch Kubernetes ist dort ein Thema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Netzwerk, Mycelium beispielsweise. Plattform Engineering ist ein Thema. Es wird halt alles rund um diesen Container-Stack oder alles, was Container ins Rollen gebracht hat, kommuniziert und referiert. Tolle Vorträge. Ich bin gespannt, was dieses Jahr noch alles rauskommt.
Super. Ja, das ist doch eine Empfehlung. Dann bleiben wir gespannt. Da wird es bestimmt eine Folge dazu geben. Das ist jetzt schon die Steilvorlage. Um jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen. Also wir sind ja jetzt von den Grundlagen von Docker so ein bisschen über die Vor- und Nachteile. Und die Vorteile sind ganz klar, also einmal die Portabilität und auch einfach die schnelle Bereitstellung von Containern. Das kann man so als Hauptvorteile vielleicht schon mal festhalten. Und dann Effizienz.
Ich habe viel weniger Overhead als bei einer VM.
Absolut. Und dann vielleicht auch die Nachteile. Ja, vielleicht ein Nachteil ist erstmal ein Vorurteil, dass es angeblich komplex in der Verwaltung wäre. Wollen wir mal so ein bisschen widerlegen und über einen gewissen Entwicklungsweg kann man selbst relativ schnell ans Rennen kommen. Wie du gesagt hast, auch in der Vorbesprechung, Google ist Freund und Helfer und einfach mal danach suchen, was man machen möchte. 1000 Leute haben es schon gemacht. Das Rad nicht selbst neu erfinden, vielleicht einfach mal so ein bisschen an eine Best Practice oder Guideline ranflanschen. Und dann gibt's natürlich so Themen wie Sicherheitsrisiken, Skalierbarkeit, Leistungsprobleme, die eher so auf der Nachteileliste stehen. Aber da gibt's ja dann auch andere Lösungen wie Kubernetes und Docker Swarm, die für gewisse Anwendungsfälle, über die wir auch gesprochen haben, wie zum Beispiel eine Nextcloud oder ein Git, das man einfach on-prem oder in der Cloud, in der Private Cloud betreiben möchte, Open Source mit seiner eigenen Methodologie, die man dann idealerweise containerisiert eben bereitstellt, wie wir das heute besprochen haben. Und vielleicht abschließend zu sagen, wenn ich jetzt auch nochmal Richtung Skalierbarkeit und so weiter, ich meine, was wollen wir denn alle erreichen? Ja, wir arbeiten bei Unternehmen, Unternehmen haben irgendwelche Geschäftsziele und Geschäftsanforderungen und letztendlich geht es irgendwo darum, digital zu transformieren. Also alte papiergetriebene Prozesse zu digitalisieren und die Daten, die man im Unternehmen hat, verfügbar zu machen. Ja, das sind so die Kernthemen, Prozesse und Daten. Und wenn wir da jetzt gucken, die Reibungsverluste an den Prozessen, die kennen wir alle. Irgendein Prozess läuft nicht gut, ist papiergetrieben, man wartet 3 Wochen auf Antwort, es passiert nichts, ist nicht geil. Dann gibt es aber auch die Daten, die fragmentiert sind, die liegen im Unternehmen herum, mit denen man nichts anfangen kann, die sind schlecht formatiert und so weiter, auch nicht geil. So, und wie kriegen wir jetzt die Skalierung hin? Ja, indem wir die beiden Welten, Daten und Prozesse, auch irgendwie auf die Reihe bekommen. Und aus meiner Sicht, Container kann da ein Inkubator sein, der das Thema Skalierfähigkeit, also eine gewisse Skalierfähigkeit mitbringt, ja, und eben die Daten und die Prozesse verfügbar macht im Unternehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das erreichen, dann wird es nicht über Komplexität passieren. Und da hast du heute ja einige Punkte auch genannt, die der Komplexität entgegenwirken sollen. Ja, man sollte es möglichst einfach halten und sich da nicht verkünsteln und darum Docker. Würdest du das auch so sehen?
Ich glaube, du hast einen schönen Umriss gebracht, um die Kernaussage, die wir eigentlich mit der Folge treffen wollten, zu beschreiben. Habt keine Angst vor der Komplexität. Nutzt es, baut es, macht eure Fehler, macht eure Entwicklung, lernt es und ja, macht's mit Docker, weil die Community einfach riesig ist, die Wissensdatenbank riesig ist und weil es ein schöner, einfacher Einstieg ist in die Containerwelt.
Jetzt habe ich gleich Bock auf Docker. Ich glaube, ich muss meinen.
Du.
Mein QNAP-NAS gleich nochmal drauf lunchen und meine Docker-Container. Ich wollte mal so ein, vielleicht aus eigener Erfahrung, ich habe natürlich auch viel mit Docker experimentiert und auch auf Docker-Applikationen bereitgestellt, wie zum Beispiel eine Harbor, also eine Container-Registry, weil es eben keinen Sinn gemacht hat, die bootstrapped in einem Kubernetes-Cluster und so weiter und habe mich damals auch vor Jahren in die Thematik reingearbeitet. Mache jetzt nicht mehr so viel Hands-on, was schade ist manchmal, man hat einfach nicht die Zeit. Und was ich lange machen wollte, war ein IPAM, nämlich Netbox auf meinem QNAP betreiben. Und ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, hat mich überhaupt wieder aware dafür gemacht, wie toll diese Technologie eigentlich ist. Ja.
Mach das, weil Netbox ist einfach mega.
Ah, okay, cool. Ohne, dass wir davor drüber gesprochen haben. Also das war jetzt nicht abgesprochen. Ja, vielleicht ist das der Use Case für uns alle da draußen, die irgendwie ein Heimnetz haben und die Sachen dokumentieren wollen und nicht sich ständig fragen, ist diese IP schon belegt?
Schaut euch auf jeden Fall Netbox an. Netbox ist ein absolutes Highlight. Mega gute Applikation, tolle Community im Hintergrund. Schaut euch aber auch Bookstack an, wenn ihr was dokumentieren wollt. Das ist aufgebaut wie eine Bibliothek. Das heißt, ihr habt eure Regale, ihr habt eure Bücher. Ihr könnt die Bücher benennen und habt dann alles, was zum Thema Docker beispielsweise in einem Buch zusammengefasst wird, könnt ihr untereinander schreiben. Habt tatsächlich wie so eine Aufklappfunktion. Mega gutes DMS in meinen Augen, gerade im Open-Source-Bereich. Und wenn ich noch was empfehlen darf, da bin ich vor 2-3 Wochen drüber gestolpert, DockerGE. Also DockGE oder DockGE. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein Self-Hosted Docker Compose YAML Manager. Ist eine Web-Applikation, die ihr euch angucken könnt, um Docker Compose Files zu erstellen, zu editieren, zu starten, zu stoppen, zu löschen. Ihr könnt die Updates der Images machen. Ihr könnt das komplett als interaktiven Editor nutzen. Und habt nicht mehr das Thema Vim oder Nano oder whatever, um die Dockerfiles zu schreiben, zu editieren. Gerade wenn ihr beispielsweise auf einem Host seid, der kein Visual Studio Code hat oder kein Set im Hintergrund laufen hat, dass ihr schnell und einfach mit euren Tools der Wahl, euren Editoren der Wahl arbeiten könnt. Coole Sache. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Kommt in die Shownotes.
Alles klar, das waren doch sehr konkrete Tipps. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir haben wie immer oder fast immer einen LinkedIn-Beitrag zur Folge. Wenn ihr Anregungen habt oder eigene Anwendungsfälle, die ihr gerne diskutieren möchtet, einfach in die Kommentare. JP und ich, wir schauen auf jeden Fall drüber. Dann können wir da auch den einen oder anderen Tipp geben. Oder ihr schreibt uns direkt an per E-Mail. In den Shownotes findet ihr unsere Kontaktdaten. Oder ihr seid einfach generell interessiert, euch mit uns auszutauschen, einfach anschreiben oder Ideen für neue Folgen. Alles, was ihr möchtet, einfach mitteilen. Genau. Cool. Dann hätte ich gesagt, JP, vielen, vielen Dank für die umfangreiche Einschätzung von Docker und Erklärung vor allem auch zu den Use Cases, weil oft fehlt es ja dann immer an den praktischen Anwendungsfällen, die man dann wirklich hat und viele sind nur in der Theorie gefangen, haben es aber nie gemacht. Du hast es gemacht, du hast es unter Beweis gestellt. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.